Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Persönlich. Christian Zeugin im Gespräch mit Gästen.
Ich begrüße Sie ganz herzlich zum Persönlich. Das Persönlich, das heute aus dem Taburettli zu Basel kommt. Meine Gäste sind Gisela Kutter. Ohne sie, kann man sagen, gibt es noch kein, wenn überhaupt, Basler Schauspielhaus. Sie ist nämlich Initiantin und Sprecherin von Ladies First gewesen, wo sich private Geldgeberinnen für den Bau vom Basler Schauspielhaus zusammen da haben. Heute ist sie Präsidentin von einer internationalen Institution, die sich für die Verbreitung der UNO-Millenniumsziele einsetzt. Das nennt sich Center for the Millennium Development Goals of the United Nations, kurz CMDG. Wir werden sicher im Verlauf dieser Sendung erfahren, um was es bei dieser Abkürzung genau geht. Gisela Kutter ist 61 und mit dem verstorbenen Werber, Publizist und Politiker Markus Kutter verheiratet gewesen. Der Professor Christoph Rudin ist leitender Arzt am Basler Kinderspital und HIV-AIDS-Spezialist. Er beschäftigt sich seit über 20 Jahren mit dem HIV-Virus, speziell auch bei Buschi, bei Kleinkindern. In der Schweiz kommen heute praktisch keine Buschi mehr mit HIV auf die Welt, auch dank seiner Forschungsarbeit. Der Christoph Rudin ist 53, verheiratet und Vater von einem Sohn. Ganz herzlich willkommen im Persönlich. Frau Kutter, Herr Rudin, als ich Sie beide eingeladen habe, ist mir eigentlich erst klar geworden, als ich die Adresse vorbereitet habe fürs Schreiben an Sie beide, dass Sie mehr oder weniger an der gleichen Adresse wohnen, mindestens im gleichen Quartier, rund um die Alemannengasse, praktisch Nachbarn, geschäftlich mindestens. Sind Sie sich vor heute Morgen, vor dem Vormittag überhaupt schon mal begegnet, Frau Kutter?
Nein, eigentlich nicht. Wir haben es vorher schon besprochen. Wir haben uns, glaube ich, noch nicht gesehen.
So ist es, ich kann das noch bestätigen, wir haben es nie getroffen.
Also man hört es nicht.
Wir haben im Moment ein bisschen technische Ausnahmesituation, aber wir werden schauen, dass wir das sicher im Verlauf der Sendung auch noch lauter machen können. Als ich bei Ihnen war, im Kinderspital, ist mir aufgefallen, wenn man so total im Annengast durchläuft, es hat das Frauenheim von der Heilsarmee, es hat Beratungsstellen, es hat diverse Praxen, es hat Therapiestellen. Man könnte sagen, es ist ein bisschen ein soziales Quartier. Kann man das sagen?
Also ich kann das nicht wirklich beantworten, weil ich wohne ja nicht wirklich dort. Ich bin zwar viel dort, weil ich viel arbeite, aber wohne tue ich außerhalb von Basel.
Sie sind außerhalb von Basel daheim. Sie sind ein bisschen mehr daheim dort und arbeiten dort. Haben Sie das Zentrum, die ich vorher kurz erwähnt habe, auch speziell darum in diesem Quartier gerade angesiedelt?
Nein, eigentlich aus Faulheit, weil das hat sich so ergeben. Ich wohne dort in der Gegend. Ich habe dort zufällig eine Wohnung gekriegt, die wir haben mieten können. Und es ist einfach automatisch schon gewesen. Und ich finde es natürlich wunderbar, dass ich nicht so weit weg muss.
Wenn Sie also, relativ kurz vor daheim auch an der Arbeit laufen können. Ja. Ich muss vielleicht für die daheim, die zuhören, erklären, wir haben im Moment im Saal ein bisschen Lautsprecherproblem, respektive wir haben vorher ein Leitungsproblem gehabt. Wir können im Moment nicht lauter schwätzen, als wir drei hier oben schon schwätzen. Für alle die, die ein bisschen näher sind, die hören uns sehr wahrscheinlich besser. Und die, die weiter hinten im Saal sitzen, haben sehr wahrscheinlich ein bisschen mehr Mühe, uns zu verstehen. Aber ich kann für die daheim, die zuhören, erklären, wir haben zwei Leute, die hier im Saal am umeinander weibeln sind und einen dritten im Hintergrund. Wir versuchen das so schnell wie möglich zu bessern. Also haben Sie Verständnis, wenn man uns vielleicht hier im Moment nicht so gut hört. Frau Kutter, Sie sind 1948 in Esslingen bei Stuttgart auf die Welt gekommen, sind quasi im Deutschland von der Nachkriegszeit aufgewachsen in den 50er Jahren. Was haben Sie für Erinnerungen an das Deutschland, an Ihre Kindheit, an den Raum, wo Sie aufgewachsen sind?
Ja, ich habe es natürlich noch erlebt, wo es verbombt war, wo die Spätheimkehrer kamen in ganzen Trupps. Ich habe das erlebt, wie sie also ohne Beine kamen, wie sie im Rollstuhl kamen, auf Krücken kamen. Ich habe die Nachkriegszeit doch sehr deutlich miterlebt.
Was hat das bedeutet für Ihre Familie? Also ist Ihre Familie selber auch unmittelbar betroffen gewesen?
Mein Vater war im Krieg. Mein Vater kam 1947 vom Krieg zurück. Und das war schon sehr prägend. Mein Vater hat das eigentlich nie verwunden. Die ganze Kriegszeit, das war für ihn, das hat er nicht geschafft.
Geboren sind Sie 1948, das ist im gleichen Jahr, wo die UNO die allgemeine Erklärung von den Menschenrechten proklamiert hat. Haben Sie das Gefühl, die Zeit hat also ein bisschen den roten Teppich gelegt für das, was Sie heute machen?
Das weiß ich nicht. Ich denke nur, wenn man so eine Stiftung macht, dann das ist ja eine Geschichte von einem selber. Das ist ja eigentlich die eigene Biografie, die einen dann dazu bringt. Und das ist ja, ich habe Ihnen das im Vorfeld schon gesagt, das ist ein bisschen wie ein Blätterteig. Es ist der eine Teil, den man öffentlich macht und den man allen erzählen kann. Der zweite Teil ist, den man Freunden erzählt. Und der dritte Teil ist eigentlich, den man nur für sich behält. Und da gibt es natürlich sicher so, dass es mit meiner Familie, mit dem ganzen Umfeld zu tun hat.
Das heisst, die 50er Jahre, wo sich Deutschland erholt hat, wieder aufgebaut hat, Ihre Familie sich selber bis zu einem gewissen Punkt sicher auch wieder hat können erholen, wieder selber aufbauen, hat nachher den Rahmen gesetzt für das, weil Sie sind ja nicht mehr in Deutschland, Sie sind erst viel später in die Schweiz gekommen.
Ja.
Sie haben, glaube ich, aber auf Ihren Reisen, die Sie nachher gemacht haben, mit Ihren Eltern, haben Sie die Schweiz schon mal kennengelernt und haben einfach dort nicht gewusst, dass Sie in Basel waren. Das ist eine ganz schöne Geschichte. Wie ist das gewesen?
Also ich war etwa 5 Jahre alt, da bin ich mit meinen Eltern und meiner Schwester mit dem kleinen VW nach Italien in die Sommerferien. Und es gab ja damals noch keine Autobahn. Und dann, naja, also Kinder müssen ja andauernd aufs Hüsli. Und meine Eltern haben dann einfach beschlossen, wir müssen gucken, dass die Kinder, wenn wir schon halten, in Städten auch halten, wo wir ihnen ein bisschen Kultur beibringen können. Und die Reise hat fast 3 Tage gedauert, bis wir also dann da unten waren.
Von Esslingen auf Italien.
Jawohl. Ja. Und auch wieder zurück. Und wie wir dann zurückkamen, habe ich eines Tages meiner Mutter gesagt, Mama, ich werde in der Stadt wohnen, wo es die große Kirche hat, wo es die vielen Bäume und die vielen Busse hat. Und meine Eltern haben einfach nicht gewusst, wo das ist. Und zum Schluss haben sie es dann einfach abgetan, die mit ihrer Fantasie, wie immer. Und ich hatte aber diesen Platz ziemlich genau im Kopf.
Die große Kirche, Bäume, ja, und eine Stadt, wo sehr viel Bus hatte.
Ja, und der Platz mhm. hatte viele Busse. Mhm. Und dann, habe ich ja meinen Mann kennengelernt und wir waren 23 Jahre auseinander und ich habe dann gedacht, also habe ich jetzt den Mut, einen Mann zu heiraten, der 23 Jahre älter ist und auch noch ein 5-jähriges Kind hat, schaffe ich das? Und dann hat mir der Mut verlassen und dann bin ich nach Basel gefahren und dann haben die beiden mich also am Bahnhof abgeholt und haben dann standen sie da und dann haben wir eine Rundreise gemacht durch die Stadt und dann sind wir an den Münsterplatz gekommen und habe ich natürlich gewusst, ich kann nicht Nein sagen.
Das Bild mit einer ganz langen Reise. Wann ist das gewesen?
80.
1980, ja. Also das sind über den Daumen geschlagen, fast 30 Jahre später, ja, haben sie den Platz wieder gefunden und haben gewusst, das ist Basel und da muss ich hin.
Ja, es geht nicht anders.
Eine sich selbst erfüllende Prophezeiung.
Ja.
Herr Rudin, Sie sind in Basel selber aufgewachsen, glaube ich, im Neubadquartier, von denen, die das etwas sagen. Ab welchem Punkt haben Sie sich vielleicht selber gesagt oder ist Ihnen klar gewesen, ich will Arzt werden?
Also eigentlich schon im Kindergarten. Nur mal habe ich dort noch Tierarzt werden. Und das habe ich dann durchgezogen.
Wie ist das gekommen? Warum haben Sie Tierarzt werden?
Ich weiß nicht, wieso.
Haben Sie selber Haustiere gehabt daheim?
Also, wir haben immer Katzen gehabt daheim. Ich habe auch heute noch eine Katze daheim. Und der Zolli, das ist unser Sonntagsspaziergang. Wir haben immer das Zolli-Abonnement gehabt und sind immer in Zolli. Man ist auch am Morgen im neuen Badquartier. Ich habe am Berner Ring gewohnt, für die, die in Basel wohnen. Und da haben wir immer die Leute gehört, brüllen am Morgen. Das war wirklich schön gewesen. Und ich kann euch Frau Kutter sehr gut verstehen. Ich bin darum wahrscheinlich nie von Basel weg. Aus den gleichen Gründen, wie Sie nach Basel gekommen sind. Und mir gefällt es sehr gut in Basel.
Und nachher war klar, ich will irgendeine Form von Arzt werden. Also zuerst wollten Sie Tierarzt werden. Und irgendwann ist ja das dann anders gewesen. Also, sie haben die Schule durchgemacht, haben nie wollen Pilot werden oder Kapitän oder, was weiß ich, Zugsführer, sondern der Arzt ist als klares Ziel definiert.
Ich war immer Tierarzt gewesen und ich habe das Glück gehabt, dass man dort mal noch hätte können immatrikulieren als Tierarzt und sich nach einem Jahr noch hätte können umentscheiden. Das kann man heute nicht mehr. Aber, irgendwann habe ich dann auch das Interesse gekriegt am Mensch und, dann ist klar gewesen, Kinderarzt.
Und warum Kinderarzt?
Ja, ich habe einfach Kinder gern. Was sie liebe ich eigentlich Kinder.
Wie haben Sie das entdeckt? Hat es einen Moment gegeben, wo Ihnen klar geworden ist, so jetzt, die Tiere sind zwar schön und nett, aber eigentlich ist der Mensch und vor allem kleine Kinder oder Kinder überhaupt.
Ja, ich habe es immer gut können mit Kindern. Ich bin immer derjenige, wo, wenn wir irgendein Familienfest gehabt haben, wo die Kleinen rum sind. Oder? Und ich bin sehr gerne mit Kindern zusammen und verstand mich auch gut mit Kindern.
Also Sie haben quasi auch hier eine Prophezeiung sich selber können erfüllen. Sie sind zwei Menschen, beide, Frau Kurt und Herr Rudin, wo, wenn man ihre Vita kurz überfliegt, ihr Leben, immer das Gefühl, da sind zwei Menschen, wo irgendetwas antreibt. Und ich würde das gerne ein bisschen genauer anschauen, jetzt auch im Verlauf dieser Sendung. Herr Rudin, ich bleibe schnell bei Ihnen. Sie sind nachher Kinderarzt geworden, sind in Basel geblieben, haben sich dann spezialisiert auf HIV und AIDS, über das werden wir uns auch unterhalten, aber es hat in den 90er Jahren Zeit gegeben, wo sie gereist sind als Arzt. Es hat zum Beispiel Rumänien gegeben, kurz nach Ceausescu, nach dem Ceausescu-Regime, wo sie mehr oder weniger ihre 7 Koffer gepackt haben und auf Rumänien gegangen sind. Wie ist das gekommen?
Ja, also angefangen hat das mit dem ersten HIV-infizierten Kind im Kinderspital Basel. Das ist irgend so Grössenordnung 86 war. Und ich war dort gerade auf der Poliklinik als junger Assistent und war völlig überfordert gewesen. Da waren so viele Probleme da gewesen. Das war eine drogenabhängige Mutter gewesen, von ihrem Partner verloren, wo sie schwanger war. Und ist mit dem Kind dahergekommen, mit Schuldgefühl, ohne Geld, ohne ein ganz schlechtes Wohnverhältnis. Und da bin ich als Arzt völlig überfordert gewesen. Ich habe schon gar nicht gewusst, was ich mit dem Kind machen soll. Geschweige denn mit all diesen Problemen, die Mutter hat.
Wie groß war das Kind gewesen? Oder wie alt?
Ja, das war ein Buschi.
Ein Buscheli.
Ja. Und ich bin dann natürlich zu unserem Chef und habe gesagt, dass also irgendjemand muss sich dem annehmen. Und er hat dann gesagt, ja, Sie werden Jobarzt bei uns, übernehmen Sie das. Und dann habe ich gefunden, jetzt muss ich etwas lernen über das und hatte das Glück gehabt, dass mich Professor Stalder dort mal nach Miami geschickt hat. Miami war eines von diesen Zentren gewesen in den USA, wo viele so Kinder hatten, vor allem aus Haiti in Miami. Und hat dort innerhalb von 2 Monaten unendlich viel gelernt, weil die haben dort mal schon 200 HIV-infizierte Kinder betreut. Das sind mehr als bis heute in der Schweiz überhaupt gelebt haben. Und bin dann zurückgekommen und dann ist die Geschichte in Rumänien und ich habe den Film gesehen über Shigit, das schreckliche Kinderheim dort und habe dann einfach gefunden, das geht nicht. Da
das sind Bilder, gewesen, die um die ganze Welt gegangen sind. Ja. Da können Sie sich vielleicht noch erinnern, damals sind Kinder in völlig verwahrlosen Zuständen in diesen Kinderheimen. Ich glaube auch Kinder, die behindert waren.
Ja, das war fürchterlich und ich bin dann auch zu unserem Spitaldirektor und habe gesagt, ich muss einen von unserem Spitalbus haben. Und bin dann zusammen mit einem Gynäkologen, dem Dr. Pavic, der auch hier in Basel arbeitet, sind wir einfach haben ein VE-Büsschen, wo wir gekriegt haben sofort. Der Verwaltungsdirektor hat gesagt, das ist eine gute Idee. Und wir haben dann den vollpackt mit sauberen Spritzen etc. und sind einfach losgefahren. Und haben uns einfach zum Ziel gesetzt, wir wollen irgendein Spital finden, wo überhaupt nichts mehr so gut wie es sollte, also möglichst einen bedürftigen Ort suchen und sind dann einfach losgefahren und sind am Schluss im äußersten Zipfel von Moldawien sind wir gelandet und haben dort ein Spital gefunden, wo auch eine Kinderabteilung hatte.
Also was, denn, Sie müssen uns schnell mitnehmen an der Hand quasi, wie ist das gegangen? Sie fahren also mit Ihrem Büsschen auf Rumänien, haben alle die Grenzen mal durch den Balkan müssen durchqueren. Das war nicht die Zeit, wo es Jugoslawien gegeben hat, oder ist das schon zerfallen gewesen?
Nein, das hat es noch
gegeben. Das hat es noch gegeben damals? Ja. Da sind Sie also auf das Rumänien reingefahren und dann haben Sie schon gewusst, wo Sie wollen?
Nein, wir sind dann einfach mal nach Bukarest und dann haben wir gefragt, wo ist die Situation am schlimmsten? Und
wen haben Sie da gefragt?
Ja, das weiss ich nicht mehr so genau.
Aber Sie hätten Stellen gegeben, die Ihnen Auskunft gegeben haben, auf jeden Fall.
Das war so gewesen, ja. Und eben, man hat uns dann immer mehr in Nordosten geschickt, also Siebenbürgen ist ja noch relativ gut gewesen, dort hat es am meisten Hilfe gegeben. Mhm. Aber dort in Moldawien, so gegen die russische Grenze zu, dort hat es einfach nichts gegeben. Und das sind desolate Zustände in
dem. Und wie Spital. Haben Sie am Schluss so ein Heim gefunden? Einfach, Sie haben sich weiter durchgefragt?
Also wir sind dann in einem Spital, nicht in einem Heim. Wir haben uns durchgefragt. Es hat auch dort viele Heime gehabt. Ceausescu hat ja verlangt von seinen Leuten, dass sie möglichst viele Kinder haben. Und diesen Leuten ist es so schlecht gegangen, dass so ab dem dritten Kind haben sie die nicht mehr ernähren. Und dann haben sie einfach... Wie in der Bibel, der Moses, haben sie in einem Körbchen vor das Spital gestellt, zur Nacht. Da ist also wirklich fast jeden Morgen wieder ein Buschi da gewesen. Und dann haben die Kinder, sind zuerst auf einer Abteilung gewesen, in diesem Spital, fast ohne Betreuung, sind völlig abgelöschte Kinder gewesen, die in ihren Wippen, in ihren Bettchen gesessen sind und sind dann von dort in die Heime gekommen, wo auch desolate Zustände waren.
Und dann haben sie dort mal angefangen?
Also wir sind dann zurück, entsetzt natürlich, und haben dann natürlich viel Lobbying gemacht in unserem Spital und haben grosse Unterstützung gekriegt. Und wir haben dann ein halbes Jahr später sind wir dann losgezogen. Trotzdem ist die Wirtschaft noch gut gegangen. Wir haben in der kürzesten Zeit 7 Sattelschlepper gefüllt mit Material, das wir geschenkt gekriegt haben. Und dann sind dann mit einem grösseren Team, mit Technikern und Schwestern und Ärzten sind wir nach dem Baschkan gefahren und haben dort sicher etwa ein Jahr lang mit unserem Personal mitgeschafft.
Und wie ist das aufgenommen worden von der Gegenseite? Das kann man vorstellen, ist nicht nur einfach, wenn du jetzt quasi so die hilfreiche Armada kommt mit 7 Sattelschleppern und alles ist super und putzt und das Neueste und das sind ja eigentlich auch Hilfskräfte dort und die haben einfach keine Mittel gehabt.
Ja, das ist eben gar nicht so hilfreich gewesen, wie wir es dort aufgezogen haben, weil wir sind dann sehr rasch in Verdacht gekommen, weil das Spital annektieren. Also dort ist mir auch das erste Mal bewusst worden, wie ein Leben in diesen Staaten muss gewesen sein, oder? Wo man keinem von seinen Mitmenschen auch nur im Geringsten können trauen. Also wir sind sofort im Verdacht gestanden. Und wir haben dann das Projekt auch relativ rasch gründlich müssen umkrempeln, indem wir einfach wirklich Hilfe zur Selbsthilfe dort angetragen haben. Also wir haben dann hier eine Kleidersammlung gemacht, haben dort eine Stiftung aufgebaut, wo dann ein Kleiderladen dort die Kleider verkauft hat und das Geld in die Stiftung ist. Und wir haben dann in einer zweiten Phase haben wir dann mehr Leute, die dort zu uns genommen, um mit uns hier arbeiten und eine andere Medizin kennenzulernen.
Also eine Form von Hilfe zur Selbsthilfe. Ja. Wissen Sie, was jetzt aus diesem konkreten Spital heute geworden ist?
Ja, also es gibt Leute von unserem Spital, die sind jetzt mittlerweile pensioniert, die immer noch Kontakt haben. Also das ist dann vorwiegend von unserer Neonatologie im Kinderspital übernommen worden und Professor Naas und die leitende Schwester dort, Rudi Buser, die haben das dann noch viele Jahre begleitet.
Ich würde gerne noch einmal sprechen auf das HIV-Kind, das erste Buschi, das Sie behandelt haben. Aber jetzt zu Ihnen, Frau Kutter. Ich habe am Anfang der Sendung kurz gesagt, das Schauspielhaus Basel, das steht jetzt. Darüber müssen wir uns in dem Sinn nicht mehr unterhalten. Das ist da, ist präsent. Aber es würde mich trotzdem interessieren, weil ich vorher gesagt habe, mich interessiert, was Sie antreibt, in welcher Lebensphase Sie so etwas in Angriff genommen haben, wie das Schauspielhaus damals. Also was ist Initialzündung gewesen, wo Sie gesagt haben, da steht etwas nicht, wir wollen es, wir Frauen wollen es und jetzt nehmen wir das in Angriff.
Ja, so einfach ist es nicht.
Eben. Was haben Sie gemacht?
Mein Mann war damals in der Kulturkommission und ich habe damals natürlich mitgekriegt, was da alles hinter der Bühne gelaufen ist. Und es war für mich unverständlich, dass die großen Firmen nicht das Geld locker gemacht haben, um dieses Schauspielhaus endlich zu bauen. Und dann ist ja Wildwuchs entstanden. Ja? Also es gab ja Ideen, das kann man sich gar nicht vorstellen, dass das überhaupt diskutiert wurde. Und es hat sich immer weiter zugespitzt. Und dann war ein Freund von uns bei uns zu Hause im Garten. Saßen wir, es war Mai 98. Und dann haben wir also alles überlegt, was man machen könnte und wie und was. Und irgendwie habe ich gedacht, irgendwas, das ging immer um Männer. Weil ich gedacht, ja, Frauen gehen doch auch ins Schauspielhaus. Also, das ist doch absurd. Und ich weiß auch nicht, ich glaube, wir haben auch ziemlich viel getrunken. Jedenfalls. Der Freund ist dann, mein Mann ist dann ins Bett und ich saß mit dem dann, mit dem Freund noch am Tisch und wir haben uns noch so überlegt und er ist dann am Weggehen gewesen und sagt zu mir, aber weißt du, in Zukunft wird es so oder so sein, die besten Ideen kommen von Frauen. Und da habe ich gedacht, aha. Warum? Es muss doch möglich sein, dass auch Frauen Gelder locker machen können für das Schauspielhaus. Und dann war ich noch eine Weile im Garten gesessen und habe mir dann überlegt, was würde ich persönlich für dieses Schauspielhaus geben? Und bin dann über meinen Mut etwas erschrocken und habe dann gedacht, naja, ich probiere es mal. Und dann bin ich zu meinem Mann, der hat schon geschlafen, das war dann, glaube ich, morgens so um 3. Und ich habe ihn dann geweckt und habe ihm das dann erzählt.
Und er ist nicht begeistert
gewesen. Ja, der war hell begeistert. Er hat dann nur gesagt, warten wir doch den Morgen nochmal ab. Und am nächsten Morgen, ich habe fast nicht geschlafen, ich war natürlich quietschfidel am Morgen und habe ihm das Ganze nochmal erzählt. Und ich war da aber gerade dabei und habe meine Prüfung gemacht für die Alexandertechnik. Weil ich habe die Ausbildung für die Alexandertechnik gemacht gehabt. Und er hat gesagt, jetzt mach du erst mal die Prüfung und dann reden wir weiter. Und das war sehr schwierig für mich, weil ich immer dieses Schauspielhaus im Kopf hatte.
Und was ist die Prüfung geworden? Die haben Sie dann aber
trotzdem geschafft. Ja, ich habe sie bestanden. Und dann, war das fertig. Und dann habe ich nochmal mit meinem Mann geredet und gesagt, du hör mal, ich möchte so und so. Und er sagt, also gut, wenn ich dir helfen kann, aber machen musst es du. Und ich habe gesagt, ja, das ist der Sinn der Sache. Ja. Und dann, habe ich mir so überlegt, ja, wer könnte? Und ich habe an allem was auszusetzen gehabt. Entweder hat mir die Frau nicht gepasst oder der Mann nicht gepasst oder die Kinder nicht oder wo sie gewohnt haben. Dann hat mein Mann gesagt, du, wenn du so weitermachst, kommst du einfach nicht vom Fleck. Mhm. Dann habe ich gesagt, es wird schon richtig kommen. Und dann habe ich mal von jemand, ich wollte es auch nicht sagen, das war eben die Schwierigkeit, weil es schon so
viel... Was haben Sie nicht sagen?
Ich wollte nicht sagen, dass ich mich damit beschäftige und das Schauspielhaus eventuell mit Frauen finanzieren möchte. Weil, ich meine, mein Mann war ja damals noch die Größe in Basel. Ich war ja eigentlich nur seine Frau. Und dann habe ich gedacht, ja nein, also wenn die jetzt auch noch daherkommt und auch dann noch ein Deutsche... Also das geht nicht. Dann habe ich gedacht, ich muss das also im Untergrund machen. Und dann habe ich, ein naher Freund von uns hat mir einen Hint gegeben. Und dann habe ich dort also herzklopfend angerufen und dann hat die Dame zu mir gesagt, hören Sie mal, ich gehe jetzt ins Spital, Sie können erst am 7. September zu mir kommen. Und das war im Juni. 7. September habe ich angerufen. Und er sagt, ja, kommen Sie vorbei. Bis ich angezogen war, das glauben Sie nicht. Ich habe gedacht, ist das richtig, passt das, wie mache ich einen Eindruck, je 100 Mal am Spiegel, war furchtbar. Naja, jedenfalls bin ich also dann dorthin und die machte die Türe auf und sagte, hören Sie mal, ich habe genau nur 20 Minuten Zeit. Dachte ich, ach, oh Gott.
20 Minuten.
Dachte ich, oh Gott, was mache ich denn jetzt? Na, es gibt nur eins, Flucht nach vorn, mehr wie Nein sagen kann sie nicht. Und nach 20 Minuten guckte sie auf die Uhr und sagte, das Gespräch ist jetzt beendet. Ja, ich gebe Ihnen, hat mir einen sehr großen Betrag genannt. Und dann hat es mich aus der Tür geschoben. Und dann stand ich auf der Straße und dann habe ich mich erstmal aufs Trottoir gesetzt und geheult.
Ja.
Naja,
das ist die erste Spenderin, die erste Frau, die gesagt hat, ich ziehe mit.
Ja, und zwar hat sie eben mit mir, ich glaube, der ausschlaggebende Punkt war, dass ich gesagt habe, ich habe ihr meinen Betrag gesagt, was ich gebe.
Ich meine, da geht es ja nicht um einen Betrag von 1'000 oder 5'000 Franken, wir reden da mit ein paar Nullen mehr hinten dran, oder?
Das sage ich Ihnen nicht.
Ja, das habe ich jetzt einfach einmal müssen hören von Ihnen, dass Sie das eben nicht sagen.
Nein, das sage ich nicht. Aber es war jedenfalls so, dass, ja, ich war so überwältigt, ich konnte mir das gar nicht vorstellen, was für einen Mut hatte die? Und dann bin ich natürlich sofort ins Büro von meinem Mann und dann haben wir uns erstmal überlegt, ja, wie soll das weitergehen? Und das war eben sehr interessant. Es ging dann eben weiter. Es war dann plötzlich wie so eine kleine Lawine. Und dann habe ich das aber behalten. Ich habe das immer für mich behalten. Und die anderen Frauen, die dann dazu kamen, das haben wir dann uns ausbedungen. Wir haben gesagt, wenn es rauskommt, bevor wir das Geld zusammen haben, ziehen Sie Ihr Geld zurück. Und das war mein Problem. Und in der Zwischenzeit habe ich dann erfahren, dass eben der Staat 13,5 Millionen für ein Schauspielhaus geben möchte. Und dann musste ich an die Öffentlichkeit. Also blieb mir dann gar nichts anderes übrig. Und so ist das dann in Gang gekommen.
Sie haben ein bisschen wie eine Keimgesellschaft müssen gründen für das.
Ja, klar.
Unter absoluter Verschwiegenheit.
Richtig.
Da reden wir immer über die Keimgesellschaften, ja, und da haben wir jemanden, der das gemacht hat. Und Sie als Frauenkreis, sage ich jetzt mal, Sie haben dicht gehalten.
Ja, das gehört sich so. Das haben wir
und Sie haben eine Sprecherin gehabt und das sind Sie.
Ja.
Nachdem so quasi die erste kleine Lawine ins Rollen gegangen ist und Sie das erste Mal, ich weiß nicht, wie viel Zeit gebraucht haben, um das richtige Kleid zu finden, nimm ja aber an, ist es einfacher geworden, bis Sie zur nächsten und dann wieder zur nächsten Gesprächspartnerin gegangen sind. Und, oder ist
so
es jedes Mal so schwierig gewesen?
Es war jedes Mal so schwierig, ja. Es war jedes Mal so schwierig.
Was raten Sie jemandem, der das zum ersten Mal macht? Wo sich ein Herz muss fassen und so etwas auch mal muss durchbissen.
Bloß nicht drüber nachdenken, weil das ist das Allerschwierigste.
Nicht zu viel überlegen,
nein,
einfach machen.
Nein, weil es hat keinen Sinn. Wenn man wirklich drüber nachdenkt, dann macht man es nicht. Weil dann gibt es so viel dagegen, dann gibt es so viel Aber. Viele haben zu mir gesagt, du, das schaffst du nie, das geht nicht, das ist unmöglich.
Muss man auch ein bisschen Rebellin sein?
Ja. Ja, muss man schon. Und man muss eine gewisse Wut haben. Mhm. Man muss Wut und man muss Zorn haben, sonst geht es nicht.
Das ist eine neue Konnotation von Wut und Zorn, wo man ja normalerweise eher hören im Sinne von etwas Zerstörerischem, und Sie haben etwas geschaffen mit Wut. Woher ist die gekommen, die Wut, der Zorn?
Den habe ich halt, von Natur aus.
Das ist aber sehr eine lebensfrohe Wut.
Ja, ich weiß nicht, ja. Ich hoffe es.
Wut und Mut ist ja relativ nah zusammen. Ja. Was ist wichtiger?
Ja, ich glaube, es gehört ziemlich zusammen. Also es darf nur nicht eine Wut werden, die dann destruktiv wird. Das darf es dann nicht. Zerstörerisch darf es nicht sein. Deswegen tue ich immer noch den Zorn dazu.
Wenn ich Sie richtig verstanden, ist das auch eine Form von Enttäuschung über die Zustände damals, wo quasi das Schauspielhaus einfach nicht hätte wollen, zu entstehen wollen.
Nein, es war was anderes. Es war eigentlich die Überlegung, keine Firma geht in ein Schauspielhaus. Eine Firma ist eine Institution. Es gehen die Menschen in ein Schauspielhaus oder in ein Theater. Also müssen auch die Menschen sich engagieren, damit sie dieses Schauspielhaus kriegen. Also das ist absurd. Wir haben ja auch in diesem ganzen Haus keine Tafel, keine Gedenktafel und nichts. Das war einfach eine Grundbedingung. Mhm. Und das finde ich auch richtig.
Wut. Kennen Sie auch so etwas, wo einem antritt, Herr Rudin?
Ja, ich habe mir jetzt gerade Gedanken gemacht. Ich habe das sehr spannenden Aspekt gefunden. Ein Stück weit schwingt das sicher auch mit bei mir.
Also gehen wir noch mal schnell zurück zu dem Jahr 1986. Ja, ist das, glaub, gewesen, wo Sie zum ersten Mal so eine Buschi gesehen haben. Desolate Zustände, eine Frau, die am Rand von der Existenz war, selber krank. Das Kind auch, HIV-positiv mindestens. Was ist aus dem Kind geworden?
Ja, das Kind ist gestorben. Es war ja so gewesen, dass man am Anfang hat man keine Therapien hatte. Und es ist ja so, dass in der Schweiz 60 Kinder ungefähr an HIV gestorben sind. Aber mittlerweile stirbt praktisch keins mehr.
Das habe ich am Anfang gesagt. Eben, das ist praktisch ein Prozentsatz von gegen Null, wo noch quasi von einer HIV-positiven Mutter geboren wird und nachher in Anführungszeichen gesund ist, das Kind.
Ja, also da hat die Medizin riesige Fortschritte gemacht. Man kann heute die Übertragung vom HIV von der Mutter aufs Kind kann man mit geeigneten Massnahmen praktisch verhindern. Am Anfang sind etwa ein Drittel von diesen Kindern sind bei Geburt angesteckt worden. Heute ist es unter 1%.
Das ist erst im Moment der Geburt passiert?
Ja, meistens ist die Übertragung im Moment der Geburt. Es sind ganz wenige, die schon vor der Geburt angesteckt werden. Und das ist sicher etwas, wo bei mir auch viel Wut generiert. Das sind, oder in den Industrieländern heute werden pro Jahr unter 500 Kinder geboren mit HIV. Und in der dritten Welt sind das immer noch über 1000 pro Tag. Oder? Und das wäre überhaupt nicht nötig. Man könnte das mit einfachen Massnahmen verhindern.
Mit was für Massnahmen?
Man kann die Mutter während der Schwangerschaft behandeln. Und das Kind noch hat nach der Geburt mit einer Prophylaxe. Problematisch ist noch Stille. Man müsste natürlich schauen, dass man den Kindern, die von HIV-Müttern geboren werden, dann allenfalls Eine Babymilch hat es gut gekommen, auch in diesen Ländern. Das ist von der Hygiene her, vom Mangel von Wasser etc. ist das ein grosses Problem. Es gibt aber auch hier Ansätze, es gibt zum Teil auch Ammen, wo man braucht jetzt, wo also eine fremde Frau die Kinder kann stillen kann.
So wie man das vor ein paar Jahrhunderten ja bei uns in unserem Kreis auch noch kennt hat. Entwickelt man, wenn wir zurückgehen zu dem noch jungen Arzt, Christoph Rudin, damals 1986, der zum ersten Mal mit einem so einem Kind und mit einer so einer Krankheit in Berührung kommt, mit einem so einem tückische Virus, entwickelt man da wie eine Form von Beziehung zu so einem Virus? Also das, wir haben ja heute zum Beispiel alle Angst vor der Grippe. Sie ist ein bisschen diffus oder so, es ist manchmal ein bisschen greifbar, ein bisschen weniger. Der Virus ist ein tödlicher Virus, damals gewesen, ist in dem Sinn immer noch ein tödlicher Virus, wenn er unbehandelt ist. Haben Sie so etwas, sich mal befasst mit dem?
Ja, das ist ganz schwierig. Also offenbar habe ich noch irgendeine Neigung zum Risiko. Weil es ist... in der ersten Phase hat man nicht gewusst, was das Virus macht. Und da sind noch viel Ängste rum gewesen, wenn einem so ein Kind über die Hände bieselt oder so. Und es sind, glaube ich, auch in unserem Spital einige froh gewesen, dass sich da einen gefunden hat, der die Kinder betreut am Anfang. Ich weiss es eigentlich nicht. Ich habe offensichtlich von meinen Eltern mitbekommen, dass man sich engagieren soll, wenn man etwas macht. Und für mich war das klar gewesen, dass ich da etwas machen möchte. Eben, es ist auch so ein Gefühl wie ein bisschen Wut so ein bisschen, ich kann so nicht helfen, mir fehlen die Instrumente, so Sachen sind dazugekommen. Wir haben dann auch relativ rasch im Kinderspital angefangen, interdisziplinär mit diesen Kindern umzugehen. Also Sozialdienst haben wir involviert und Kinderpsychiatrie auch. Wir haben versucht, alle Probleme an einem Ort zu bündeln und zu lösen. Und das hat ja dann auch drin geendet, dass wir eine Beratungsstelle gegründet haben, Beratungsstelle Momo, die auch heute noch existiert, die probiert, umfassend HIV-betroffene Familien mit Kindern zu betreuen. Und es ist heute noch so, dass ganze Haufen Probleme da sind, wo man ohnmächtig ist im Umgang damit. Heute haben wir es vor allem mit Asylanten zu tun, die in die Schweiz kommen, schwanger sind und dann kurz vor der Geburt merkt man, dass sie HIV-infiziert sind und dann geht es los. Oder? Das ist auch heute noch ganz schwierig zum Lösen und Handhaben. Wobei, ich würde an dieser Stelle auch sagen, weil mir wichtig ist, dass das auch so bleibt. Es ist heute so, dass man Asylantinnen, die ein Kind gebären, die HIV-positiv sind, dass man denen gewährt, dass sie hier bleiben können, bis die Diagnostik beim Kind abgeschlossen ist, bis man weiss, ob das Kind angesteckt ist oder nicht. Und in allen Fällen, wo das Kind angesteckt worden ist bis heute, hat die Familie dann auch in der Schweiz bleiben. Und das finde ich eigentlich toll.
Ja, das ist auch ein schönes Zeichen für unser Land, natürlich. Sie hören es persönlich auf DRS1. Meine beiden Gäste heute sind Gisela Kutter und Christoph Rudin. Und wir haben ein bisschen Berührungspunkt gefunden, gerade in dem thematischen. AIDS-Thematik kommt ja, glaube als sechstes Ziel. Jetzt gehen wir zu den CMDGs, die ich am Anfang der Stunde versucht habe, richtig auszusprechen. Das Center for the Millennium Development Goals of the United Nations. Da verliert man schon fast den Schnauf, wenn man den Titel schon mal sagen muss. Gibt es eigentlich keinen einfacheren Namen?
Oh, wir haben uns das so oft überlegt und wir sind einfach auf keinen anderen Namen gekommen, weil es muss ein Komplex sein. Und deswegen haben wir es ja abgekürzt mit CMDG.
CMDG, aber das ist fast ein bisschen kryptischer. Ja, natürlich, wenn man nicht gerade weiß, was dahinter ist.
Ja, aber vielleicht mit der Zeit weiß man es hoffentlich.
Vielleicht auch nach dieser Sendung natürlich. Wieso denn die Stiftung? Also jetzt haben wir sie vorher kennengelernt als Frau, die mit Wut und mit Zorn etwas aufgebaut hat, ein Schauspielhaus aufgebaut hat, das steht jetzt. Da müssen wir eben in dem Sinn nicht mehr drüber reden. Und nach ein paar Jahren drauf kommt wieder Frau Kutter und sagt, so, jetzt muss ich etwas Neues machen.
Ja, das ist auch nicht so einfach. Mhm. Das kommt auch nicht so von heute auf morgen. Ich hatte zuerst ein neues Krippensystem entwickelt.
Krippensystem.
Nicht die Grippe, sondern mit Krippensystem. Und das war sehr interessant, habe ich auch mit dem Kinderspital zusammengearbeitet, auch mit UNICEF. Und da haben wir aber gemerkt, es fehlte so die Leitperson. Aber in dieser Arbeit habe ich erfahren von den 8 Millennium-Entwicklungszielen. Millennium Development Goals. Und ich denke, was ist auch das? Mhm. Und dann haben wir mir das versucht zu erklären. Ich habe nicht begriffen. Ich denke, jo, was soll das eigentlich? Und dann habe ich mich wirklich ein bisschen damit auseinandergesetzt, weil mich das ein bisschen stutzig gemacht hat. Und dann habe ich also erfahren, dass im Jahre 2000 Kofi Annan bei der Generalversammlung diese 8 Millenniums-Entwicklungsziele proklamiert hat. Unter anderem hat die Schweiz auch daran mitgearbeitet. Das hat mir der Herr Ogi damals erzählt. Und diese Ziele sollten bis im Jahre 2015 erfüllt sein. Absurd.
Und das sind ja ganz grosse Ziele. Absolut. Also das Bekannteste ist die Halbierung von der Weltarmut in Bezug zum Jahr 1990 bis im Jahr 2015. Das ist ein gigantisches Ziel, oder?
Das ist ja richtig. Und dann habe ich gedacht, ja, also wie ist das denn eigentlich? Und dann habe ich mir einfach auch durchgelesen, was Kofi Annan darüber geschrieben hat. Und da hat er einen Satz geschrieben, der mich sehr interessiert hat. Er hat gesagt, wenn die Bevölkerung nicht einbezogen wird, das heißt, wenn die Bevölkerung, die ganze Bevölkerung nicht erfährt, dass es diese Ziele gibt, wird die Politik auch nicht die großen Würfe machen. Das heißt, wenn der Druck nicht von unten kommt, das heißt, wenn die Bevölkerung nicht einbezogen wird, wenn sie es nicht wissen, kann nichts entstehen. Und das war bei mir eigentlich der Ausschlaggebende. Weil ich es sehr, sehr schön finde, mit der Bevölkerung zusammen etwas zu machen. Ich bin kein Einzelkämpfer, sondern ich mache gerne etwas in einer Gruppe. Und das habe ich auch gesehen im Schauspielhaus, wie die Menschen sich engagiert haben und wie Spaß sie daran haben, etwas gemeinsam zu gestalten. Und dann habe ich, dann habe ich Gleichgesinnte gesucht und dann haben wir eine Stiftung gegründet, die hat Tätigkeit aufgenommen im 2007 im Januar und seitdem gibt es die Stiftung.
Und was ist genau das Ziel von dieser Stiftung? Also es kann ja nicht sein, dass Sie die 8 Millenniums-Ziele als Stiftung selber durchboxen wollen, das muss die Welt, Gemeinschaft, Bevölkerung von diesem Planeten im Endeffekt, müssen Sie das mal schaffen, was möchten Sie selber?
Also, Sie haben vorher gesagt, mein Mann war Werber. Mhm. Ich bin natürlich mit einem Werber groß geworden. Oder lange Jahre, 25 Jahre habe ich mit ihm gelebt. Und da kriegt man natürlich einiges mit. Außerdem habe ich dann auch dort gemerkt, dass ich eigentlich in meinem kleinen Kreis vorher auch schon immer gerne Werbung gemacht habe für alles Mögliche. Nein, das Ziel dieses Zentrums ist es, die 8 Millennium-Entwicklungsziele bekannt machen, Kommunikation zu sensibilisieren, aufmerksam zu machen. Und was ich ganz, ganz spannend finde, ist, wenn ich bei älteren Leuten die Ziele vorlese oder ihnen sage, dann brechen sie eigentlich mehr oder weniger zusammen und sagen, das ist so schwer, das können wir nicht erfassen. Was aber spannend ist, dass die Jungen, also wir haben ja mit Schülern gearbeitet letztes Jahr, was wir auch dieses Jahr wieder machen, die haben so viele Ideen, was man machen kann, wie man damit umgehen kann. Das ist eine solche Freude, dass ich gesagt habe, ja, wir müssen mit ihnen arbeiten, wir müssen mit den Jungen arbeiten, weil für sie ist das eigentlich eine Aufgabe. Sie können an etwas aufbauen, denn wir leben ja eigentlich in einer satten Welt. Ich meine, wir haben ja alles, ich meine, das ist ja unglaublich. Und sie haben, ich spüre so, dass sie manchmal kein Ziel haben, was muss verändert werden. Ich bin nach dem Krieg geboren, da gab es natürlich noch so viel zum Aufbauen. Die Jungen heute, die müssen ja erstmal rausfinden, wo geht es überhaupt durch. Sie haben alles an materiellen Gütern, mehr oder weniger, aber der Inhalt fehlt.
Wie interessieren Sie denn junge Leute dafür? Also wie sprechen Sie einen Teenager an, wo vielleicht jetzt das neueste iPhone wichtiger ist oder was weiß ich, irgendein Produkt? Wie sensibilisieren Sie?
Also wir haben in meinem Büro haben wir ja jetzt junge Leute, junge Frauen, sind leider nur Frauen. Nicht leider, aber ich hätte natürlich gerne auch einen Mann dabei gehabt, aber hat sich nicht gemeldet. Die haben einen ganz tollen Kontakt mit den Schülern und die informieren sie und dann lassen sie sie. Also die machen Filme, die machen Gedichte, die zeichnen, die machen Videoprojektionen. Es ist unglaublich, wie sie mit dieser Situation umgehen. Das ist sehr, sehr spannend. Und wir haben letztes Jahr unseren ersten sogenannten MDG-Tag gemacht. Das ist der 28. November. Den gibt es auch wieder dieses Jahr. Das ist im Theater Basel und im Foyer. Und dort sind sehr viele Jugendliche, die eben dort auch einen Stand machen, die die Ziele verkörpern, indem sie ihre Kreativität aktivieren. Uns fehlen jetzt noch einige Schulen. Wir möchten gerne noch mehr. Wir brauchen noch mehr. Und wir haben da ein großes Programm jetzt vor. Am 28.11. kommt auch Frau Calmiret. Und ja, ich möchte einfach versuchen, dass es... Ich probiere es.
Sie lassen einfach nicht locker, gell?
Naja, also das kann sein, dass ich locker lassen muss, weil es ist natürlich mit Finanzen verbunden. Mhm. Und die sind natürlich von außen relativ dürftig. Wir haben zwar von der DEZA mal Gelder bekommen. Ganz am Anfang hat uns auch eine Dame eine schöne Unterstützung gegeben. Aber jetzt ist das relativ versiegt. Und jetzt trage ich die Stiftung alleine. Und das kann ich natürlich nicht lange mehr. Und da stehe ich mit ein bisschen mit dem Rücken zur Wand. Und ich denke aber immer noch, wenn es wirklich sein soll, dann wird es eine Möglichkeit geben, dass wir diese Stiftung intensiv weitermachen können. Und ich kann nur meinen neuen jungen Frauen danken, dass die den Mut hatten, in eine Stiftung einen Job aufzunehmen, wo sie nicht wissen, ob wir den nächstes Jahr noch durchbringen können.
Sind Sie mit der Stiftung auch schon auf Reisen gewesen? Also sind Sie quasi im internationalen Kontakt mit anderen Zentren?
Nein, sind wir nicht, weil wir haben ja, wie gesagt, 07 angefangen. Man muss ja erstmal eine Basisarbeit machen. Wir haben jetzt einfach erstmal begonnen, diesen MDG-Tag zu machen. Den wollen wir auch immer wieder jedes Jahr machen. Außerdem gibt es einen Stern am Himmel, der heißt so, Millennium Development Goals. Und ich denke, das kommt. Also das sind ja auch so viele, wir haben ein unglaubliches Repertoire an Möglichkeiten, was wir machen möchten, wo uns einfach Zeit, Energie und die Finanzen fehlen.
Das heisst, es steht sicher noch ein gewisser Weg vor Ihnen auf dieser Reise.
Oh ja.
Stichwort Reise. Rudin, Sie sind in Afrika gewesen. Ich habe das mal ganz kurz erwähnt. Sie haben das auch gesagt. Sie sind in Nigeria gewesen, mal auf einer Reise, aber nicht nur als Arzt, sondern auch als Referent. Wie haben Sie, das war in den 90er Jahren gewesen, Nigeria, ein Land, wo, würde ich sagen, auch nicht wahnsinnig stabil ist und unglaublich sicher zum Reisen. Wie haben Sie das gemacht?
Ja, das hat mich sehr beeindruckt, die Reise. Und eben da war wieder der Hang zum Risiko gewesen. Da bin ich von der Industrie angefragt worden, ob ich nicht als Referent mitkomme nach Nigeria. Und bin dann dort ziemlich verschrocken. Man hat mich am Flugzeug abgeholt und hat mich nicht mehr zu den Augen ausgelassen. Man hat zwei Teams aufgeboten, um mich abholen am Flughafen.
Damit zwei Teams?
Ja, damit das eine Team das andere überwacht. Und bin dann immer unterwegs gewesen mit einem gepanzerten Fahrzeug, mit einem Polizist mit Maschinenpistole vorne, innen und hinten dran immer das Fluchtauto. Und der Fahrer hat nichts anderes gemacht, als auf dem ganzen Weg mir erklärt, wo jetzt wer umgebracht worden ist. Das war ganz dramatisch gewesen. Bin dann dort eine Nacht zuerst in einem Hotel gewesen. Das Hotel hat ausgesehen wie das Schellenmettel in Basel mit Stacheldraht rundherum. Also man war quasi im Gefängnis gewesen.
Aber wenigstens sicher.
Ja.
Einigermaßen.
Man hat davon dürfen ausgehen, dass man einigermaßen sicher ist. Das war für mich eine sehr eindrückliche Reise gewesen und es gibt noch ein völlig falsches Bild von Afrika. In Simbabwe ist das dann später völlig anders übergekommen. Also ich glaube, Nigeria ist eines von den instabilsten. Und
das war auch eine schwierigere Zeit in den 90er Jahren. Ich denke, im Moment auch wieder ein bisschen stabiler. Zimbabwe haben Sie aber erlebt, noch nicht so langer Zeit. Das ist auch ein Land, das schwer zu kämpfen hat mit HIV, mit AIDS. Wie sind Sie eigentlich dort angekommen?
Ja, das hat angefangen an der AIDS-Konferenz, die in Südafrika war, in Durban. 2000, da hat der Rudi Lütti noch seine Koffer gepackt. Das kennen wahrscheinlich die meisten hier drinnen, die meisten Zuhörer, er hat ja das Wissenwart dann auch gekriegt. Er hat einfach gefunden, das Elend und die Problematik ist dort so ausgeprägt, ich muss mein Wissen noch jemand anders einsetzen. Und hat dann eine Klinik aufgebaut in Harare, in Zimbabwe. Ich habe ihn gut gekannt, ich habe das so toll gefunden und habe natürlich dann auch gesagt, du, wenn ich irgendetwas einmal tun kann, dann sehr gern. Und es ist dann etwa 2 Jahre gegangen, ist ein Telefon von ihm, dass wir jetzt mittlerweile so 300 Erwachsene da betreuen und die haben zum Teil Kinder, die auch betroffen sind. Und er hat keine Ahnung von Kindern und seine Angestellten auch nicht. Sein Projekt ist ja auch sehr Hilfe zur Selbsthilfe. Also er hat alles Schwestern angestellt, die dort leben. Und wir haben dann mit einem kleineren Team, also es ist noch eine Pflegefachfrau mitgekommen, die mit mir die Sprechstunde macht am Kinderspital. Es ist eine Fotografin von unserem Spital mitgekommen, die mit einem Zimbabwe verheiratet ist und alles bestens kennt dort. Und die Industrie hat uns unterstützt und auch von der Industrie ist jemand mitgekommen. Und dann haben wir einen Crashkurs gemacht, 14 Tage lang, in der Klinik in Harare. Es war ganz toll gewesen, so interessierte und aufnahmefähige Schüler zu haben wie dort. Das ist unglaublich, das Engagement. Und innerhalb von 2 Wochen haben die sich das Rüstzeug angeeignet, zum Kinder behandeln. Mittlerweile werden 800 Kinder behandelt, hat mir die Leute gestern noch gesagt. Ich habe ihm noch schnell angerufen, weil ich das wollte wissen. Ich hatte dann auch eine Dissertantin, die Daten auswerten. Die war auch 2-mal in Zimbabwe gewesen, von den ersten 60 Kindern, die dort behandelt worden sind. Und das ist hoch erfreulich. Und das zeigt mir, wie wenig Aufwand. Wir sind 14 Tage dort gewesen und heute werden dort 800 Kinder vor Ort behandelt.
Um schnell den Bogen zu spannen zu der Frau Kutter, ich glaube, das Millenniumsziel Nummer 6 heisst, dass man im Jahr 2015 sollte alle Kinder respektive alle Menschen auf der Welt, die HIV positiv sind, sollte können mit Medikamenten können versorgen. Also rein theoretisch wäre das möglich. Also das Ziel könnte man erreichen.
Das ist ganz, ganz schwierig. Also ich sehe das auch nicht so blumig. Das Problem ist, wenn es gelingt, in einem Jahr zum Beispiel wieder 2 Millionen Patienten auf eine Behandlung zu tun in der dritten Welt, dann haben sich in dieser Zeit wieder 5 Millionen angesteckt. Also man rennt immer hinterher. Und es ist eben schon so, dass sehr viel gemacht wird, aber man rennt im Moment der Problematik immer noch hinterher. Und ich finde, wo man in erster Linie einen ganzen Haufen könnte erreichen könnte. Und dort bin ich wirklich wütig, dass das nicht passiert. Oder? Man könnte die Übertragung vom HIV, von Mutter auf Kind, das könnte man jetzt wirklich weltweit verhindern. Es braucht Infrastruktur, es braucht natürlich einen Aufwand. Ja. Aber das müsste doch möglich sein. Und wir haben das vorher, vor der Sendung, schon ein bisschen diskutiert. Man müsste auch Frauen stärken in diesen Ländern. Das Problem fängt dort an, dass die Schwangeren gar nie ans richtige Ort kommen, oder? Und das hat schon auch mit dem zu tun, dass eben die Frauen nicht den Stellenwert haben in diesen Gesellschaften, wo sie müssen haben.
Das heisst, sie haben auf jeden Fall noch Arbeit, Frau Kutter. Wir haben heute Sonntagvormittag, wo wären Sie jetzt eigentlich gewesen, wenn Sie nicht in die Sendung gekommen wären an diesem Sonntagvormittag,
Frau Kutter? Ja, ich lese noch die Zeitung um die Zeit.
Das bleibt Ihnen ja jetzt noch. Und Herr Rudin, Sie nehmen sich, glaube ich, eine Auszeit jetzt für Ferien, also eine Mini-Auszeit.
Das ist mein erster Tag von 2 Wochen Ferien.
Was haben Sie vor?
Wir gehen ein paar Tage in Tessin.
Dann wünsche ich Ihnen beiden eine ganz gute Zeit, Ihnen beim Zeitunglesen und mit dem Einnehmen von neuen Ideen und neuer Kraft. Und Ihnen, Herr Rudin, ganz schöne Ferien. Das war es persönlich. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihnen allen einen ganz schönen Sonntag.
Ich wollte noch die Millennium.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.